SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Stefan Eich, guten Morgen. Es ist ein sehr, sehr knapper Sieg. Bei den Stichwahlen um das Präsidentenamt in Brasilien hat der frühere Amtsinhaber Lula da Silva 50,9% der Stimmen erhalten, der bisherige Präsident Bolsonaro 49,1%. Lula hat schon Glückwünsche aus vielen Staaten bekommen. Zum Beispiel schreibt US-Präsident Biden, die Wahl sei frei, fair und glaubwürdig gewesen. Der französische Präsident Macron meinte auf Twitter, nun werde ein neues Kapitel in der Geschichte Brasiliens aufgeschlagen. Lula selbst sagt, er wolle das Land nun wieder einen. Anne Herberg berichtet.
Ich werde für 215 Millionen Brasilianer regieren, sagte Lula am Sonntagabend in seiner ersten Rede nach der Wahl in São Paulo. Es gibt keine zwei Brasilien, es gibt nur ein Volk. Nun sei der Moment gekommen, den Frieden wiederherzustellen. Bolsonaro äußerte sich am Wahlabend zunächst nicht. Allerdings erkannten Verbündete des amtierenden Staatschefs den Sieg Lulas an. Die Stimmung im größten Land Lateinamerikas war angesichts der großen politischen Differenzen sehr angespannt. Der Wahlkampf wurde mit harten Bandagen geführt. Am Wahltag selbst blieb es zunächst ruhig.
Nach dem Einsturz einer Hängebrücke in Indien ist die Zahl der Toten auf über 130 gestiegen. Rettungskräfte waren die ganze Nacht über im Einsatz. Sie haben viele Menschen aus dem Fluss gerettet. Die rund 230 Meter lange Fußgängerbrücke aus dem 19. Jahrhundert war gerade erst saniert worden. Peter Horner.
Jetzt am Morgen gehe es nur noch darum, Leichen zu bergen, sagte ein Polizeisprecher. Die 230 Meter lange Fußgängerbrücke im westindischen Bundesstaat Gujarat stammt noch aus der britischen Kolonialzeit. Sie war erst vor 5 Tagen nach monatelanger Renovierung wieder eröffnet worden. Dies sei geschehen, berichtet der Nachrichtensender NDTV, ohne dass das Bauwerk noch einmal technisch abgenommen worden sei. Zum Zeitpunkt des Unglücks hatten sich etwa 400 bis 500 Menschen auf der Brücke aufgehalten, um religiöse Rituale auszuführen. Viele von ihnen Frauen und Kinder. Damit sei sie deutlich überlastet gewesen.
Bei Twitter soll künftig strenger kontrolliert werden, ob die Nutzer wirklich korrekte Daten über ihre Identität angeben. Das ist eine der Änderungen, die der neue Besitzer Elon Musk angekündigt hat. Er will so gegen Fake-Accounts vorgehen. Der Technologieblog The Verge schreibt, die Identitätsprüfung für den blauen Haken werde an ein Abo für den Dienst Twitter Blue geknüpft und der Preis dafür werde von 5 auf 20 Dollar vervierfacht. Musk habe außerdem gesagt, wenn seine Programmierer das nicht bis zum 7. November hinbekämen, würden sie gefeuert. In der Fußball-Bundesliga haben sich am Abend Köln und Hoffenheim 1:1 getrennt. Für Hoffenheims Trainer André Breitenreiter geht das Ergebnis in Ordnung.
Natürlich haben wir uns mehr vorgenommen und wollten das Spiel hier gewinnen. In den allerletzten Aktionen hätten wir auch den Lucky Punch setzen können, was nahezu eine 100%ige Chance war. Aber ich denke, über 90 Minuten geht das Ergebnis in Ordnung.
Hoffenheim bleibt 7. der Tabelle, Köln steht auf Platz 10. Der SC Freiburg hat gestern bei Schalke 2:0 gewonnen und bleibt damit auf Platz 3 der Tabelle. Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat den großen Preis von Mexiko gewonnen. Der Red Bull-Fahrer siegte vor Lewis Hamilton im Mercedes und vor seinem Teamkollegen Sergio Perez. Mit jetzt 14 Siegen in einer Saison hat Verstappen die bisherigen Rekordhalter Michael Schumacher und Sebastian Vettel überholt. Sie hatten jeweils 13 Mal gewonnen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Erstmal Nebel an vielen Stellen, vor allem an Flüssen und Seen in Baden-Württemberg. Dann kommt die Sonne raus, ein paar Wolken gibt's auch. 15 Grad in der Hohen Eifel, 22 Grad zumindest am Nordrand der Schwäbischen Alb.
SWR aktuell Service.
Bitte wundern Sie sich nicht, wenn Sie einer Japanerin oder einem Japaner vom leckeren Hokkaido-Kürbis vorschwärmen und er oder sie starrt Sie nur verständnislos an. Der Name klingt nämlich nur japanisch, ist es aber nicht. Den hat ein Mann erfunden, der das Gemüse als einer der ersten nach Deutschland importiert hat. Der Kürbis, der übrigens aus der Region Fukushima stammt, heißt dort nach Auskunft unserer japanischen Austauschschülerin Uchikikuri. Egal, ob Sie heute den Reformationstag feiern oder Halloween, bei vielen dampft heute Kürbissuppe auf dem Tisch aus den Resten der ausgehöhlten Gruselkürbisse. Dieses klassische Herbstgemüse kann allerdings mehr sein als nur Resteverwertung. Kürbis ist nämlich auch extrem gesund. Darüber habe ich vor der Sendung mit der Ernährungsexpertin Anna Dandekar gesprochen. Was macht den Kürbis als Lebensmittel so wertvoll?
Also zuallererst ist er fast überall auf der Welt anbaubar und mit wenig Aufwand im eigenen Garten. Und damit ist er überall bei uns jetzt im Herbst regional erhältlich und das macht ihn erstmal nachhaltig. Und ernährungswissenschaftlich gesehen ist der Kürbis ein richtiges Beauty-Food. Er enthält viel Wasser und Ballaststoffe und damit insgesamt wenig Kalorien. Man kann sich also richtig satt essen, wenn man nicht zu viel Sahne oder Butter in die Suppe mit rein püriert. Das Fruchtfleisch steckt voller Mineralstoffe und vor allem Beta-Carotin. Das ist ein Antioxidant und schützt unsere Zellen vor Radikalen und das sorgt dann insgesamt für eine straffe und rosige Haut.
Beim Uchikikuri, / Hokkaido, da gibt es genau zwei Glaubensrichtungen. Die Schale mitessen oder wegwerfen. Was ist aus gesundheitlicher Perspektive richtig?
Auf jeden Fall mitessen. Beim Hokkaido ist das Praktische, dass er eben nicht geschält werden muss, im Gegensatz zu den anderen Sorten, weil die Schale ganz zart ist. Und wie wir alle wissen, es steckt in der Schale meistens die meisten Vitamine und deswegen am besten mitessen.
Nicht nur die Kürbisschale und das Kürbisfleisch sind voller wichtiger Inhaltsstoffe, auch die Kerne sind gesund. Was können die denn?
Die Kerne enthalten die ganzen Nährstoffe, die im Fleisch auch schon stecken, in viel konzentrierterer Form. Also zum Beispiel Magnesium und Zink, aber vor allem Eisen. Also Kürbiskerne sind unter den Top 3 der besten Eisenlieferanten. Also Menschen mit niedrigem Eisenspiegel könnten sich angewöhnen, immer ein paar Kürbiskerne zum Snacken bereitzustellen.
Manche Menschen behaupten, aus selbst getrockneten Kernen fürs nächste Jahr selbst Kürbisse heranzuzüchten. Das könne im schlimmsten Fall riskant sein. Ist das nur so ein Internetgerücht oder steckt wirklich was dahinter?
Es ist tatsächlich so, also wenn man selbst Sorten anbaut, auch bei Zucchini, selbst wenn man Kerne kauft, kann es sein, dass wenn man die im Garten anbaut und die dann fremdbestäubt werden von anderen wilden Sorten, dass die dann eben bittere Früchte bilden und damit auch ein bisschen giftig sind. Das Gute daran ist, dass man das einfach erkennen kann. Wenn man einen Bitterstoff schmeckt, dann am besten sofort stehen lassen und nicht mehr essen.
Spezialisten unter den Selbstmachern sagen, Kürbisöl ist was Tolles. Wie macht man das?
Also für Kürbisöl müsste man dann die Kürbiskerne entweder sehr, 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 sehr fein pürieren und das dann stehen lassen und abseihen oder man nimmt einfach eine Kernpresse. Ich finde allerdings den Aufwand schon sehr, sehr groß und da ist es manchmal besser, wenn man sich wirklich bei einem guten Fachhändler beraten lässt und ein gutes Qualitäts-Kürbiskernöl kauft.
Ich habe die klassische Kürbissuppe schon erwähnt. Man kann Kürbis braten und überall passen Ingwer und Curry hervorragend dazu. Haben Sie noch eine Variante in Ihrem Repertoire, die einem nicht so als allererstes einfällt?
Also mein Lieblingsrezept ist ein orientalischer Ofenkürbis, wo man vor allem den Hokkaido einfach nehmen kann, waschen, aushöhlen und in grobe Stücke schneiden und mit Zimt, Kreuzkümmel und Kardamom und Olivenöl im Ofen backen lässt. Und dazu passt dann zum Beispiel Couscous mit Rosinen oder einem Joghurt-Dip. Wenn man ganz verrückt werden will, kann man auch Kürbis-Gnocchi machen. Das wäre dann für die Profis unter den Hobbyköchen.
Die Ernährungsexpertin Anna Dandeka.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Das Leben soll nicht unbezahlbar werden und die Firmen sollen nicht deswegen pleite gehen, weil sie sich die Energiekosten nicht mehr leisten können. Das ist kurz gefasst das, womit sich die sogenannte konzertierte Aktion heute wieder befasst. Zum dritten Mal schon treffen sich Vertreter von Wirtschaft, Gewerkschaften, Wissenschaft und Politik bei Bundeskanzler Scholz, um sich zu beraten und vor allem um Gegenmaßnahmen abzustimmen. SWR Berlin-Korrespondent Alfred Schmidt.
Dazu hat der Bundeskanzler erneut Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände zusammengerufen, außerdem den Sachverständigenrat für die wirtschaftliche Lage, Wirtschaftsverbände und die Bundesbank. Die Teilnehmer haben sich zwei Hauptziele gesetzt. Erstens, die aktuellen Preissteigerungen sollen für die Menschen in Deutschland besser verkraftbar werden. Und zweitens, Inflation und Einkommenseinbußen sollen gemildert werden. Zu den Ergebnissen der ersten beiden Gesprächsrunden zählt eine Vereinbarung, wonach die Tarifpartner zusätzliche Zahlungen von bis zu 3.000 Euro vereinbaren können, die von Steuern und Abgaben frei sind. Ein Thema der neuen Gesprächsrunde dürfte auch die mögliche Auswirkung der Energiepreisbremse auf Lohn- und Gehaltsverhandlungen von Gewerkschaften und Arbeitgebern sein. Kurz vor der heutigen dritten Gesprächsrunde wird planmäßig die Kommission zu Erdgas und Wärme ihren Bericht vorstellen. Dessen Ergebnisse dürften dann gleich in die Beratungen einfließen.
Kann die Ukraine noch Getreide per Schiff exportieren? Sind diese Schiffe noch sicher? Oder besteht die Gefahr, dass sie torpediert oder sonst wie angegriffen werden? Russland hat erklärt, es werde sich vorerst nicht mehr an das Abkommen über die Getreideexporte halten. Die Vereinten Nationen und die Türkei bemühen sich, Russland umzustimmen. Dass das Abkommen derzeit in Frage steht, das wirkt sich noch nicht allzu sehr aus. Denn vor Istanbul liegen noch fast 200 Getreidefrachter, deren Ladung vor dem Weitertransport noch kontrolliert werden muss. SWR-Korrespondentin Karin Sens.
Der türkische Verteidigungsminister Akar verhandle mit zuständigen Gesprächspartnern, um das Problem zu lösen, heißt es auf der Internetseite seines Ministeriums. Das russische Personal sei weiter im Koordinierungszentrum in Istanbul, das für die Kontrollen der Getreidetransporter zuständig ist. Dort hatten die Vereinten Nationen jetzt alle Delegationen einberufen und vorgeschlagen, dass Vertreter der Türkei und eigene wartende Schiffe bei Istanbul weiter kontrollieren. Die Ukraine habe das akzeptiert, Russland habe man informiert. Insgesamt seien vor Istanbul rund 200 Schiffe, die inspiziert werden wollen. Durch den geschützten Korridor vor den ukrainischen Häfen habe es am Sonntag keine Getreidetransporte gegeben, es seien aber weitere geplant.
Während sich viele Staaten bemühen, die Folgen von Russlands Krieg gegen die Ukraine abzumildern, geht es Präsident Putin heute darum, sich als freundlicher Friedensstifter zu präsentieren. In Sotschi am Schwarzen Meer trifft er den Präsidenten von Aserbaidschan, Aliyev, und den armenischen Regierungschef Pashinyan. Angeblich will Putin die beiden zu einem Friedensvertrag drängen, bei dem die Gebiete, die Armenien als Pufferzone für sich beansprucht, neu verteilt werden sollen. Christina Nagel.
Für den Kreml ist klar, dass Armenien, als dessen Schutzmacht Russland gilt, Zugeständnisse machen muss. Sinn machen würde aus Sicht von Präsident Putin die Rückgabe von 5 der 7 Bezirke. Sie sind so gut wie verlassen. Die Leute sind weg, sie sind von diesen Territorien vertrieben worden. Warum will man sie unbedingt behalten? Das macht keinen Sinn. Um die Verbindung zu Bergkarabach zu halten, gibt es die anderen beiden Bezirke, die übrigens sehr groß sind. Sie würden reichen. Das wäre aus unserer Sicht gerecht. Aus Sicht vieler Armenier wäre es alles andere als das. Sie haben große Sorge, dass Aserbaidschan und die Türkei sich immer weitere Teile des Landes aneignen und alle christlichen und armenischen Spuren tilgen. Ein Durchbruch bei den Friedensverhandlungen heute ist angesichts der Lage nicht zu erwarten. Auch wenn Putin Druck macht, denn eine zusätzliche Front im Kaukasus will der Kreml unbedingt verhindern.
Kann man in einem Land eine Fußball-Weltmeisterschaft veranstalten, in dem grundlegende Menschenrechte verletzt werden und in dem es auch beim Bau der Fußballstadien für die WM erheblich mehr tödliche Arbeitsunfälle gibt als in den meisten anderen Ländern? Kein Problem, sagt der Weltfußballverband FIFA. Bundesinnenministerin Faeser ist qua Amt auch für das Thema Sport zuständig. Und sie fährt heute nach Katar, um dort auch über Menschenrechte zu sprechen. SWR Berlin-Korrespondent Jim Bob Nikschas über die ganz spezielle Beziehung zwischen Sport und Politik.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Für Politikerinnen und Politiker sind Sportveranstaltungen ja eigentlich immer eine recht dankbare Abwechslung im Terminkalender. Man erinnere sich nur an die Bilder von Ex-Kanzlerin Angela Merkel in der Kabine der deutschen Nationalfußballer. Da war sie immer richtig gut gelaunt, obwohl es im Bundestag wahrscheinlich deutlich besser riecht. Aber zwischen einer Regierungserklärung und einem EU-Gipfel, da ist so ein Fußballspiel dann doch eben ein kleines Highlight. Bundesinnenministerin Nancy Faeser aber lernt im Verhältnis von Sport und Politik heute die ganz andere Seite der Medaille kennen. Bei WM-Gastgeber Katar das Thema Menschenrechte ansprechen, das dürfte sich nämlich eher wie eine unerwünschte Bierdusche anfühlen. Vor allem, weil ihre Kritik bei der Regierung im Emirat schon vorher nicht so gut ankam. Die Stimmung ist sogar so mies, dass die deutsche Menschenrechtsbeauftragte lieber gar nicht erst mitfährt. Zu schlecht darf die Stimmung zwischen Deutschland und Katar aber aus Sicht der Bundesregierung nicht werden, kommt das Emirat doch als neuer Energielieferant in Frage. Tja, Sport und Politik, das ist schon eine ganz spezielle Beziehung. Jim Bob Nikschas, Berlin.
Alles, was wichtig ist und wichtig wird, erfahren Sie jederzeit bei uns im Radio und natürlich auch auf swraktuell.de.
SWR Aktuell Infodate.
Auch für Ihren Sprachassistenten.
Morgens, mittags und abends.